Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Während ihr den ganzen Nachmittag und Abend mit EM-Spielen verbringt, Tabellen anschaut und auf Tore guckt, passiert in der Bundesrepublik und in der Welt einiges politisch. Die CDU greift ukrainische Geflüchtete an, in Frankreich bildet sich eine neue Volksfront und Ursula von der Leyen wird zur neuen Kommissionspräsidentin gewählt, ohne dass wir etwas mitbekommen würden. Um all das geht es heute hier in der neuen Folge von Hyperpolitik. Herzlich willkommen. Guten Morgen, mein Kind hat mich heute Morgen geweckt und gefragt, was 2009 bei der Finanzkrise passiert ist. Und ich habe gesagt, Kind, nicht so schwere Fragen vor 7 Uhr bitte. Also das war schon das schwerste Gespräch des Tages. Es kann heute nicht mehr schlimmer kommen. Insofern ist das, was wir jetzt hier in der kommenden halben Stunde machen, vergleichsweise einfach. Und ich beginne mit eben einer Nachricht, die letzten Tage dominiert hat. Zumindest war das meine Wahrnehmung, dass nämlich unser Freund und Kollege Alexander Dobrindt, seines Zeichens auch einer der Miterfinder in der CSU oder einer derjenigen, der in der CSU immer mal wieder auch eine konservative Revolution fordert. Also diese Forderung kommt alle paar Jahre, je nach Trend, auf. Und diese konservative Revolution drückt sich jetzt zum Beispiel aus in der Forderung von Alexander Dobrindt, zu sagen, die ukrainischen Geflüchteten, diejenigen, die also seit dem Kriegsbeginn vor über 2 Jahren zu uns gekommen sind, denen soll das Bürgergeld gestrichen werden. Das ist auch eine Forderung der FDP. Und es überrascht jetzt nicht, dass auch Figuren wie Markus Söder da reinschlittern. Was ist von dieser Nachricht zu halten? Zunächst einmal als Hintergrund, dass ukrainische Geflüchtete Bürgergeld bekommen statt die Asylbewerbergelder, die normalerweise Asylsuchende bekommen, war eine politische Entscheidung, weil man, und das kann man tatsächlich kritisieren, sagen, ukrainische Geflüchtete sind anders behandelt worden als zum Beispiel Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan, weil sie schneller einen anderen Status haben, schneller in den Arbeitsmarkt kommen können, weil sie unter eine andere Richtlinie fallen und eben auch Bürgergeld beziehen. Und das bedeutet de facto, dass sie ein klein wenig mehr Geld verdienen, genauer, also was heißt verdienen, aber dass sie mehr Geld beziehen. Um genau zu sein, ist die Differenz zwischen den normalen Asylleistungen und dem Bürgergeld, die liegt ungefähr bei 103 Euro. Also ukrainische Geflüchtete bekommen mehr und leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt. Das will jetzt die Teile von CDU, CSU und die FDP wollen das jetzt eben wieder streichen. Im Zuge der Haushaltskrise, darauf komme ich gleich, sucht man natürlich Löcher und sucht eben auch, wie immer, das schwarze Schaf, sucht wie immer auch die Sündenböcke. Und dieses Mal sind es die ukrainischen Geflüchteten, also genau diejenigen, die man eigentlich dadurch, dass man ja auch sagt, man unterstützt die Ukraine vollständig, denen man jetzt eben diese Form der Solidarität wegnehmen will und das mit einem populistischen Unterton, wie es für die CSU jetzt nicht gerade überraschend ist, auf diejenigen an der untersten Gesellschaftsschwelle, auf diejenigen zu treten, sagen also, dass man endlich Arbeitsanreize schaffen muss, der typische Slogan natürlich von Marktradikalen, wir müssen Arbeitsanreize schaffen, weil nicht genug ukrainische Geflüchtete in Arbeit sind und dabei übersehen die Parteien natürlich auch eine gewisse Realität, dass nämlich 2 Drittel der Geflüchteten aus der Ukraine Frauen sind, Frauen mit Kindern, meistens alleinerziehende Frauen, was sich rein logisch aus dem Schluss ergibt, dass sie aus diesem Land fliehen mussten, weil ihre Männer dort weitgehend noch weiter kämpfen. Und das heißt, alleinerziehende Frauen, man kennt es vielleicht, wenn man ein Kind hat oder jemanden kennt mit Kind, das ohne Kita-Plätze und ohne Arbeitsmöglichkeiten, insbesondere 20, 30 Stunden die Woche, dass es einfach nicht möglich ist, arbeiten zu gehen. Dazu kommen Hürden wie die Sprache, dass die Ausbildung anerkannt wird und so weiter und so fort. Es gibt tausende Hürden dabei, sich tatsächlich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, insbesondere natürlich für alleinerziehende Frauen. Das gilt nicht nur für ukrainische Frauen, sondern auch für alle anderen. Und insofern ist allein diese Realität natürlich extrem, extremer Hohn eigentlich auf diese Forderung, die da gemacht wird, wo gespart wird an einer Stelle, wo man eigentlich vor 2 Jahren eben eine politische Entscheidung getroffen hat, die man kritisieren sollte, eben weil sie nicht keine Gleichbehandlung mit anderen Asylsuchenden bedeutet, die man aber getroffen hat. Und wenn man sie jetzt zurücknimmt, das fatale Zeichen gibt, dass genau diese Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern eigentlich nichts bedeutet hat und jetzt sofort wieder diejenigen unter den Bus geworfen werden. Das ist wie immer eine große Ablenkungsdebatte, weil es natürlich, man sieht allein an diesem Differenzbetrag 103 Euro, dass es hier nicht um die riesigen Summen geht, die eigentlich, um die es eigentlich in der großen Haushaltskrise, auf die ich jetzt kommen will, geht. Also wie immer ein großes Ablenkungsmanöver von CDU, CSU und FDP, ein Ablenkungsmanöver auf Kosten der Schwächsten in der Gesellschaft und zusätzlich ein populistisches Manöver, um eben genau die Ukrainerinnen und Ukrainer, die bisher besonderen Schutzstatus genossen haben, hier vor eigentlich genau so anzugreifen, dass man sich wirklich fragen muss, was Solidarität mit der Ukraine dann bei der CSU bedeutet. Wir haben bei Jacobin eine neue Ausgabe. Da gab es letzte Woche letzte Woche die EU-Ausgabe hier runtergeworfen aus Frust, oder was vorletzte Woche. Jetzt steht endlich wieder eine neue da und siehe da, man kann eine gesamte Ausgabe mit KI-generierten Bildern bestücken. Ich habe es noch nicht in der Tiefe angeguckt, aber ihr solltet das jedenfalls machen. Das ist ein Experiment. Es geht um künstliche Intelligenz und was sie mit uns macht, schätze ich. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Ausgabe, aber es ist ein Essay da drin von Dietmar Dart und das werden wir uns natürlich alle durchlesen. Insofern greift zu und verpasst nicht diese neue Ausgabe bei Jacobin. Ja, heute in der Presseschau, ich habe es auch gehört, die Haushaltskrise greift wieder um sich. Das ist eben so eine Sache, das muss man grundsätzlich sagen, dass gerne Europa- und Weltmeisterschaften genutzt werden, um Haushaltsberatungen zu führen. Das liegt zum einen daran, dass Haushaltsberatungen immer einmal kurz vor der Sommerpause geführt werden und dann nach der Sommerpause. So, das ist jetzt liegt in der Natur der Sache, wie das Parlament funktioniert. Aber es ist eben auch immer praktisch. Es gibt eine ganze Reihe, man könnte ein ganzes Buch schreiben, an Gesetzen, unbeliebten, unpopulären Gesetzen, die auf die Schnelle durchs Parlament gebracht wurden, während Europa- und Weltmeisterschaften, das ist kein Witz. Also natürlich kalkuliert auch die Politik damit, dass wir alle schon im Kopf halb im Urlaub sind oder eben jeden Tag 3-4 Stunden Fußball gucken. Und insofern fallen auch diese Haushaltsberatungen jetzt wieder leicht unter den Tisch. Sie sind aber sehr, sehr drastisch, weil, das hatte ich schon in mehreren Folgen gesagt, durch das Urteil beim Bundesverfassungsgericht, nachdem die Schattenhaushalte, derer es ja einige gab in den letzten Jahren, und die Schuldenbremse, die ausgesetzt war durch verschiedene Krisen, Corona-Krisen, Krieg, ausgesetzt war, erst erstens die Schuldenbremse wieder steht und zweitens eben diese ganzen Schattenhaushalte nicht erlaubt sind. Das zwingt jetzt die Bundesregierung dazu, den Haushalt zu konsolidieren. Zu konsolidieren bedeutet zu kürzen. Wenn man die Schuldenbremse nicht lockert, wenn man die Schuldenbremse nicht reformiert, wenn man sie nicht aussetzt durch einen Krisenfall, dann bleibt eigentlich keine Wahl. Das ist etwas, das eben insbesondere der FDP und dem Finanzminister gut gefällt, denn das ist auch das Dogma der FDP, dass möglichst viel gekürzt, möglichst viel gespart wird. Das Dogma ist klar, der Staat ist, insbesondere der Sozialstaat, ist zu aufgebläht. Soweit so bekannt. Was ist jetzt passiert? Ich gehe das immer in diesen kleinen Schritten durch, weil das wirklich interessant ist, wie die Bundesregierung da agiert, weil man auch sieht, dass da verschiedene Interessen aufeinanderprallen und dass es auch nicht so einfach ist. Also, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, das sind alles verrückte Neoliberale, vom Prinzip her stimmt's, aber es ist eben trotzdem umkämpft und daran merkt man auch, dass das eine Auseinandersetzung ist, die die herrschende Politik total beschäftigt, weil sie so große Auswirkungen auf alle anderen Politikbereiche haben wird, zum Beispiel auf die Bahn. Die Nachricht habe ich heute gelesen, dass die Deutsche Bahn plant, bei Fernzügen im Fernverkehr, insbesondere im Osten, Strecken einzusparen. Und man fragt sich, ja, was soll da bitte schiefgehen, wenn wir jetzt noch am Osten, wo sowieso viele Menschen sich abgehängt fühlen und vereinsamen, was könnte schiefgehen, wenn wir dort jetzt auch noch die wenigen Verbindungen, die es gibt, die hart erkämpft wurden nach der Wende, wieder streichen? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ein Konjunkturprogramm für die AfD und das Ganze hängt natürlich damit zusammen, dass auch bei der Bahn massive Investitionen fehlen. Und man sieht also, dass diese Kürzungspolitik, die nicht erst seit gestern herrscht, so durchtröpfelt und diese Folgeprobleme mit sich bringt. Jedenfalls, was passiert bei der Bundesregierung? Es regt sich Widerstand, denn eigentlich sollte dieser Haushalt jetzt eingebracht werden am 3. Juli, also schon sehr, sehr bald. Das hätte eben bedeutet, dass man sich einigt, wo gekürzt wird. Die Minister haben jeweils, wie immer, Listen aufgestellt, an das Bundesfinanzministerium geschickt, was sie alles so brauchen. Und Christian Lindner sagt eben nein. Und das bedeutet insbesondere Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz beraten hier. Jetzt ist aber etwas passiert, das immer mal wieder passiert, dass die SPD wach wird. Das heißt, nach den Europawahlen, schlechtestes Ergebnis der SPD, wird nicht nur die SPD-Linke wach, sondern auch die Jusos werden wach. Es werden auch andere Teile der Partei wach. Es geht bis in den eher konservativen Seeheimer Kreis hinein, dass ein gemeinsamer Brief, ein Papier geschrieben wurde, um die Schuldenbremse eben erneut auszusetzen. Mit der Begründung, zum einen die Flut, also Katastrophenschutz, aber auch weiterhin die Unterstützung der Ukraine, die finanzielle Unterstützung und die Waffenlieferung. Das heißt, dass weiterhin auch dieses Argument gelten soll, die Schuldenbremse auszusetzen. Ist so ein bisschen eine Notlösung, aber wie ich schon vorher gesagt habe, fällt einem jetzt auch so viel auf die Schnelle in der Kürze der Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr ein. Es ist die einzige Möglichkeit, an dem Haushalt tatsächlich noch etwas zu verändern. Also, dass dieses Papier geschrieben wurde von weiten Teilen der SPD, also es gibt Druck auch von dem linken Parteiflügel, die auch ein Mitgliedervotum anstreben, was natürlich noch mal länger dauern würde, aber was schon, ich würde sagen, für SPD-Verhältnisse das scharfe Schwert des Aufstands, also auch Saskia Esken, die, man vergisst es manchmal, immer noch Parteivorsitzende ist mit Lars Klingbeil zusammen und ja irgendwie für diesen linken Flügel steht, führt diese Rebellion jetzt nicht an, aber sie sagt schon, dass da nochmal nachgewirkt werden muss. Jetzt weiß man nicht, was dieses Manöver bedeutet. Also erstens, die Grünen machen wenig bis gar nichts. Das ist wiederum nicht so überraschend, weil wir ja auch schon festgestellt haben in mehreren Folgen, dass Grüne und FDP sich wirtschaftspolitisch gar nicht so uneins sind. Und was vermutlich an ihrer gemeinsamen Klassenbasis auch liegt, an den Milieus, die sie so bespielen. Aber bei dem Thema soziale Gerechtigkeit, man merkt es eben beim Thema Sozialstaat, da wird die SPD noch eher wach. Also man merkt auch, das liegt wahrscheinlich auch an den schlechten Ergebnissen, aber halt der Widerstand der Grünen nicht so stark, wie der jetzt in der SPD zu spüren ist. Und man weiß eben nicht, ist es ein taktisches Manöver gegen Olaf Scholz, weil Olaf Scholz auch in dem Sommerinterview, falls ihr das gesehen habt, es ist todeslangweilig, aber dieser eine Satz, den er gesagt hat, der im Prinzip bedeutet, die Schuldenbremse hält, weil er sagt, man kann nur mit dem arbeiten, was man hat. Er hat nicht angedeutet, da tatsächlich etwas gegen die Schuldenbremse auszusetzen, hat er da nicht gesagt. Er hat eher suggeriert, es bleibt so, wie es ist. Wir halten uns an die geltenden Regeln, bedeutet auch an die Schuldenbremse. Ob es jetzt eine Rebellion gegen Olaf Scholz ist von der SPD oder ob das ein Trick ist, Olaf Scholz den Rücken zu stärken und zu sagen, er kann da nichts anderes machen, als in die Verhandlungen zu gehen und zu sagen, Also die SPD macht nicht mit, deswegen kann ich da leider nichts machen. Das könnte beides wahr sein. Ich, so tief, Gott sei Dank, steckt man in der SPD nicht drin. Aber das ist jedenfalls das, was gerade passiert. Und Rolf Mützenich, der immer noch Fraktionsvorsitzender ist in der SPD und auch eher zum linken Flügel gehört, hat gesagt, es muss jetzt entschieden werden. Also es ist auch ziemlich Zeitdruck drauf. Es gibt jetzt aber eben schon Beratung, dass diese Haushaltskonsolidierung nicht am 3. Juli passiert, sondern am 17. Juli. Woran man schon mal merkt, es wird jetzt in die Sommerpause gezogen, was untypisch ist für den Deutschen Bundestag. Jetzt sind eben die letzten beiden Sitzungswochen. Normalerweise muss das jetzt schon vorliegen. Und wenn man das eben nach hinten zieht in die Sommerpause, ist das untypisch, zeigt, wie zerstritten weiterhin die Ampel ist. Und dass man mit dem Schlimmsten rechnen muss, das hat dann selbst Frank-Walter Steinmeier, den ich vergesse tatsächlich, dass der Mann Bundespräsident ist, hat der nochmal gesagt, man muss mit dem Schlimmsten rechnen, auch mit Neuwahlen. Denn diese Haushaltskrise steht vor dem Hintergrund eben nicht nur der EM, sondern eben auch der ostdeutschen Landtagswahlen, der Wahlkampf beginnt da jetzt, die Umfragen sind weiterhin erschreckend und insbesondere auch für die Ampelparteien ziemlich erschreckend, die quasi nicht mehr existent sind in manchen ostdeutschen Bundesländern und also weit entfernt sind von Mehrheiten. Und das wäre natürlich auch nochmal für diese Ampelregierung ein großer, großer Schlag, der dann über die Sommerpause passiert und man im Prinzip dann direkt im September mit diesen Haushaltsberatungen einsteigt. Also ein ziemliches Pulverfass. Ich würde immer noch sagen, dass die Regierung hält, aber sie steht unter enormem Druck und das Ganze wird sich an diesen Haushaltsberatungen eben kristallisieren. Ich bin sehr gespannt. Manche mögen vielleicht auf den EM-Sieger wetten. Ich würde darauf wetten eben, dass die Ampelregierung hält, aber dass sie massiv verliert und ich glaube, soll ich mich jetzt festlegen, weil sowas verliere ich eigentlich häufig? Ich glaube tatsächlich, dass die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt werden muss. Ansonsten wird die, vor allem die SPD und wird vor allem der Kanzler ganz große Probleme bekommen. Also ich wette auf, Schuldenbremse wird ausgesetzt, aber ihr könnt gerne dagegen halten und den Wetteinsatz, den überlege ich mir noch. Ja, gut, aber das sind doch schöne Aussichten für den Sommerurlaub. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht jeden Tag an den deutschen Bundeshaushalt, was auch passiert. Das hatte ich ja schon in einer der anderen Folgen gesagt, dass in Frankreich sich eine neue Volksfront gebildet hat zu den Nationalwahlen, die neu ausgerufenen. Und es sieht jetzt tatsächlich so aus, wir sollen ja immer mit etwas Positivem schließen, dass diese neue Volksfront der linken, sozialdemokratischen, grünen und kommunistischen Parteien, dass diese wirklich sehr, sehr knapp hinter der rechten Partei von Le Pen von Rassemblement National steht. Also als ich gestern geschaut habe, nur noch 0,5 Prozentpunkte dahinter. Das ist ernsthaft überraschend und krass. Zeigt eben, dass Emmanuel Macron sich ziemlich verkalkuliert hat. Er hat gedacht, die Schwäche der Konservativen und die Angst vor Marine Le Pen würde dafür sorgen, dass eben auch wieder viele Wähler von den Sozialdemokraten und Grünen zu ihm ins Zentrum wechseln. Aber weil sich diese Volksfront so schnell gebildet hat und sich so schnell ein Programm gegeben hat für Daseinsvorsorge, Klimainvestitionen und eben gegen auch gegen die Sozialkürzung. Also man sieht auch, das ist nicht nur ein deutsches Thema. Da das Programm da ist, dass man sich auf Kandidatinnen und Kandidaten geeinigt hat, so schnell, das kann passieren. Damit hat Macron nicht gerechnet. Und insofern sieht es so aus, als wäre es wirklich ein Duell zwischen rechts und links. Was interessant ist, was man nicht gedacht hätte. Und es zeigt zwei Dinge, die für Hyperpolitik wichtig sind. Es gibt immer wieder auch Momente und Mobilisierungen, die wirklich überraschend kommen und wo ein schnelles Agieren und auch wieder eine Stärke der Linken relativ überraschend möglich ist. Also so häufig ich gegen Mobilisierung spreche und Kurzfristigkeiten, kann es sie natürlich geben. Es kann historische Momente geben, wie jetzt dieser einer ist in Frankreich, wo das Ausrufen der Neuwahlen für eine komplette Neusortierung gesorgt hat. In einem ganz guten Jacobin-Artikel dazu, zu dieser Volksfront, kann man aber auch lesen, dass es natürlich auch innerhalb dieses Bündnisses, es wäre für Linke untypisch, wenn es nicht so wäre, auch Konflikte gibt aufgrund der Stärke von La France Insoumise, von Jean-Luc Mélenchon, der immer noch eine gewisse Stärke hat, auch ohne Mandat. Dann Fragen von Kandidierenden, welchen Flügel stärkt das? Natürlich gibt es da auch Auseinandersetzungen. Also dieses Bündnis ist jetzt kein widerspruchsfreier Raum, ist auch ein Machtblock. Bei den Sozialdemokraten zum Beispiel unterstützt Hollande, kandidiert dafür, der eigentlich sozusagen der Ziehvater von Macron selber war. Also es gibt lauter auch ein bisschen wilde Geschichten daran, die aufzeigen, dass das Bündnis auch unter enormem Druck steht und auch nicht ganz klar ist, wie lange es hält. Aber für den Moment jedenfalls, trotz aller Schwierigkeiten, hält es und zeigt eben, dass auch eine lange Organisierung, also ich meine, die La France Insoumise hat schon viele Jahre immer wieder versucht, die rechte Hegemonie anzugreifen und eine Alternative zu sein. Es ist nie gelungen. Es könnte jetzt gelingen. Das zeigt aber auch, so eine Form von Mobilisierung kommt eben doch nicht von heute auf morgen. Sie entsteht in diesem Moment und das wirkt dann alles so wie ganz plötzlich aus dem Nichts. Aber die Stärke von La France Insoumise, die das Bündnis schon hauptsächlich mittragen und auch mit anführen, ist eben seit 10 Jahren aufgebaut und auch nicht kommt auch nicht seit gestern. Also trotz aller Streitigkeiten da drin und auch der Linksschwenk der Sozialisten, alles andere als klar oder vorhersehbar. Aber nichtsdestotrotz kann das in diesem Moment funktionieren, bedeutet aber auch, dass das über Jahre aufgebaut wurde und dass die Stärke eben insbesondere von La France Insoumise jetzt nicht seit gestern gekommen ist. Das sollte uns eine Lehre sein, dass eine Volksfront nur dann auch Sinn ergibt, wenn man eine gewisse Stärke aufgebaut hat, dass man es machen kann. Dann kann auch der Schwung des historischen Moments sinnvoll sein. Wir drücken jedenfalls die Daumen. Es wäre ein wichtiger Sieg, auch wenn danach die Arbeit wie immer erst losgehen würde. Aber das ist wirklich vielleicht sogar etwas spannender als die Europameisterschaft, auch wenn mein Kind gesagt hat, Mama, nichts gegen dich, aber die Fußball-Europameisterschaft ist wesentlich spannender als die Europawahlen. Ja, fair enough, das kann man so sehen. Ich will euch auch den Fußball nicht madig machen. Herzlichen Glückwunsch an alle Fans, die Freude und Spaß haben und deren Teams gewinnen. Auch das ist in Ordnung. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn wir darüber sprechen, über Hyperpolitik, hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Bis bald.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.